Hi, wir sind
Katrin, die meisten von euch kennen mich unter dem Spitznamen Quatti.
Und Sarah mit Österreich What the Fuck. Wir stellen unseren Gästen die Fragen, die ihnen sonst keiner stellt und erfahren so viele Dinge, von denen ihr keine Ahnung hattet, dass ihr sie über unsere Gäste wissen wollt. Wir haben natürlich auch einen Fahrplan für unseren Podcast. Wir steigen ein mit der Frage nach der nicht offensichtlichen Expertise, den geheimen Leidenschaften und Hobbys der österreichischen und deutschen Prominenz an gescheiten und interessanten Menschen, für die sie eher nicht so bekannt sind. Heute ist bei uns Sigrid Neuhauser zu Gast. Sigrid, du bist stellvertretende Institutsleiterin am Institut für Mikrobiologie der Universität Innsbruck, aber auf Social Media kennen wir und lieben wir dich für deinen Schwammerl-Content. Beruf, Hobby, beides? Hast du andere Hobbys auch noch?
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Also prinzipiell habe ich das große Glück, dass es wirklich Beruf und Hobby beides ist, weil ich halt einfach in meiner Freizeit auch sehr gerne draußen in der Natur und im Wald mich herumtreibe und Schwammerl da einfach immer allgegenwärtig sind. Aber natürlich gibt es auch noch andere Dinge, die ich gerne mache und mit denen ich mich in meiner Freizeit beschäftige. Dazu gehört unter anderem die Früchte des Gartens zu verkochen oder mit nicht nur Pilzen, aber auch Bakterien mein eigenes Brot zu backen. Also kulinarische Dinge und als gelernte Tirolerin sozusagen, bin ich natürlich auch gerne in den Bergen unterwegs. Sowohl im Sommer als auch im Winter.
Ich hab vor allem mit Freuden gelesen, dass du jetzt nicht so die großartig liebende Skifahrerin bist, sondern dass du lieber rodeln gehst. Weil, du musst wissen, ich sitze hier als Nicht-Österreicherin in diesem Podcast und jeder einzelne Gast bei uns geht gerne Skifahren und würde sich gerne über das Skifahren unterhalten mit uns. Und es freut mich jetzt so, das spricht mir völlig aus dem Herzen, dass du gerne rodeln gehst, weil ich liebe Rodeln. Und dass wir mal eine nicht so begeisterte Skifahrerin da sitzen haben.
Ja, also immer wie gesagt, beim Skifahren, da bekomme ich jetzt wahrscheinlich Probleme mit dem Tourismusverband, aber beim Skifahren ist mir einfach grundsätzlich zu viel los auf der Piste und es ist halt auch wieder, es geht sehr schnell und beim Rodeln hat man halt einfach Zeit, dass man irgendwo eben wieder langsam durch die Natur geht, den Kopf frei bekommt und dann aber trotzdem rasch hinunterfährt, also das finde ich persönlich viel entspannender.
Und bist du eher so Team Familienschlitten oder so wirklich Sportrodel, eher die schnellere Variante?
Nein, da habe ich schon eine ordentliche Rodel, mit der man schnell runterfahren kann. Also so viel Tirol muss dann schon sein, dass man da wettkampfmäßig hinunterfährt, also mit der Familie natürlich. Nicht echte Wettkämpfe, das ist mir zu schnell.
Und was sind da so die Strecken? Also wenn es Top 3 an Rodelstrecken gibt bei dir in der Umgebung oder in Tirol oder wurscht wo, was wäre das so?
Top 3 Rodelstrecken. Also die tollste lange Rodelbahn ist in Schwarz, da kann man mit dem Lift hinauffahren und dann, ich glaube, 12 Kilometer hinunterfahren. Das ist die angenehmste. Und dann gibt es mehrere so kleine Rodelbahnen in der Umgebung. Hier von Innsbruck und auch da, wo ich wohne ein bisschen außerhalb von Innsbruck, die aber Geheimtipps sind und eigentlich nur bei den Einheimischen bekannt sind.
Gut, dann bleiben sie auch geheim.
Dann sagen wir auch jetzt nichts dazu,
ja.
Gell?
Ja.
Nicht, dass da dann den touristischen, ja, komplett Overtourism gibt auf deiner Rodelstrecken, das wollen wir natürlich nicht.
Ja. Genau. Ja, beziehungsweise sie sind halt dann schwer zu finden.
Na, die sollen lieber auf den Skipisten bleiben. Da freuen sich nämlich auch die Liftbetreiber und der Tourismusverband. Genau. Du kannst abseits der Skipisten völlig in Ruhe rodeln gehen ohne Touristen.
Genau.
Dieser Podcast wird übrigens nicht gesponsert von der österreichischen Seilbahnindustrie, auch nicht vom ÖSV und auch nicht vom Tourismusverband. Also das ist keine Schleichwerbung, nur um das festzuhalten. Ja. Du hast Bakterien, das ist ja quasi dein, also wenn ich das richtig verstanden habe, als Mikrobiologin, bist du da eher also in deiner Arbeit mehr mit Bakterien oder mehr mit Schwammerln beschäftigt? Ich kenne mich ja nicht aus, ich bin eine Geisteswissenschaftlerin.
Ja. Nein, also in der Mikrobiologie gibt es zwei große Teams sozusagen, oder eigentlich drei, aber die einen sind, lassen wir jetzt mitspielen, die Viren, aber es gibt so bei den Lebewesen, also bei den, was aus echten Zellen bestehen, eben diese Prokaryoten hast, das also Bakterien und so, diese verhältnismäßig einfach aufgebauten Organismen. Und dann gibt es eben die Eukaryonten, wo die Pilze oder auch wir dazugehören oder die Pflanzen. Und da bin ich eindeutig im Eukaryonten. Also ich arbeite in meiner Arbeit mit Pilzen und pilzähnlichen Organismen, heißt es dann. Also Mikroorganismen, die so ähnlich sind wie Pilze, aber keine echten Pilze. Und daher bin ich eigentlich schon zu 90% Team Pilz.
Jetzt muss ich dir noch gratulieren zu den Namen deiner Forschungsprojekte, denn ich finde Yetis und Alf einfach großartig, muss ich dazu sagen. Magst du sagen, was du in den beiden Sachen machst?
Also Yetis ist schon sehr lange her, da ist es um endophytische Hefen in Weinreben gegangen. Das ist aber jetzt schon leider so lange her, dass wir mit Wein gearbeitet haben das letzte Mal, dass es fast schon nicht mehr wahr ist. Aber da ist es darum gegangen, welche Hefen kommen in den Gefäßen von Wein vor und können die das Wachstum vom Wein fördern oder sind die eher schädlich oder können die das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen unterdrücken? Und das war so dieser Inhalt von diesem Projekt. Das ALF-Projekt ist wieder ganz was anderes. Das hat geheißen Algal Friends and Foes. Da ist es um Algenpathogene gegangen. Also da ist wirklich darum gegangen, marine Algen sind ganz wichtige, eigentlich auch Industriezweige, also diese marine Aquakultur heißt es. Und diese Algen sind in ganz, ganz vielen Produkten des täglichen Lebens drinnen. Also nicht die Algen selber, sondern ihre Bestandteile. Wie zum Beispiel Carragene in der Zahnpasta stammen großteils aus irgendwelchen Algen. Oder in Alginate, die in sehr vielen Cremes drinnen sind, stammen aus Algen. Und diese Algen werden auch in so Farmen gezüchtet und auch dort gibt es Pathogene. Und diese Pathogene sind aber noch ein recht neues Forschungsgebiet, also im Gegensatz zu Pflanzenpathogene, also Organismen, die Pflanzenkrankheiten verursachen, ist eben das bei diesen Algen so gut wie gar nicht untersucht. Was aber immer mehr ein Problem wird, weil diese ganze Algenkultur seit, 20, 30 Jahren exponentiell wächst und ein riesiger Wirtschaftszweig ist global gesehen. Und da sind wir eben mit diesem Algal Friends and Foes als EU-Projekt einmal ganz vorne dabei gewesen, nur diese Pathogene zu charakterisieren, zu beschreiben und zu sehen, wie die diese marinen Farmen sozusagen negativ beeinflussen.
Und gibt's da, also ist das nur quasi, sind das Algen, die sozusagen im maritimen Raum gezüchtet werden oder gibt's da auch, sage ich jetzt einmal, irgendwo in Österreich irgendwelche Algenfarmen so innereuropäisch? Oder ist das wirklich so in Küstengebieten das große Ding?
Also dieses Projekt und die Pathogene, an denen wir auch in meiner Arbeitsgruppe sehr viel forschen, die sind nur im Marinen. Also die gehen wirklich nur auf Braunalgen, also auf diese Kelps, die kennt man, wenn man irgendwo an der Nordsee war oder was, da schwemmt es diese langen, riesigen Algen an. Und auf diesen Algen, diese Pathogene, die sind eben wirklich nur ein marines Problem. Es gibt aber natürlich auch sozusagen Fermentationssysteme, auch in Österreich, wo so Dinge wie Grünalgen produziert werden, also diese Spirulina-Pulver zum Beispiel, das sind auch Algen. Und diese Dinge haben auch Pathogene, aber das ist dann ganz was anderes. Und gerade diese Spirulina- und Grünalgensachen, die lassen sich in so großen Tanks, so wie in einer Brauerei im Prinzip, anzüchten und sind dadurch einfach auch viel weniger anfällig, wie wenn man jetzt diese Algen im Meer züchten muss, wo eben rundherum Pathogene sind und Fraßfeinde sind und so weiter.
Entschuldigung, mach du sagen.
Jetzt aber tief drinnen in der Mikrobiologie. Wolltest du noch eine mikrobiologische Frage stellen?
Na, frag du.
Gut, weil ich wollte jetzt nämlich übergehen dazu, dass das, was wir als Pilze verstehen, jetzt nicht, also das, was die Allgemeinheit unter Pilze versteht, nicht notwendigerweise das ist, was von dem du jetzt redest, ja, weil mikrobiellen Pilze, diese ein oder wenig Mehrzeller, das ist sowas, das kennt man ja kaum. Man kennt vielleicht, weiß vielleicht noch, dass ein Pilz irgendwo notwendig ist fürs Bier, wenn es hochkommt, ja, aber das war es dann auch schon. Die meisten Leute verstehen ja unter Pilz so das klassische Schwammerl, das irgendwo im Wald wächst. Und wir haben tatsächlich ja die Community gefragt, welche Fragen zu dem Thema wir an die Expertin weitergeben dürfen. Hättest du denn Nerven dafür, dass wir ein paar HörerInnen-Fragen beantworten?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Wenn ich sie beantworten kann.
Jo, da fangen wir gleich mal mit der ersten an. Wenn du sie nicht beantworten kannst, ja. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Schwammerl und Pilzen, will die Landpomeranze auf Blue Sky wissen. Warum nennen wir das Schwammerl und Pilze?
Das ist jetzt, ich glaube, keine wirklich scharfe wissenschaftliche Frage, aber das ist mehr so erstens eine Formulierungssache, also wie man sozusagen sprachlich sozialisiert wurde, wenn man so schön sagt, weil manche kennen halt die Pilze, also diese Fruchtkörper im Wald als Schwammerl und andere als Pilze. Aber was ich halt auch feststelle, wenn ich mich mit Leuten über Pilze unterhalte, dann sind Schwammerl tendenziell eher das, was die Leute essen und Pilze das, was sie irgendwie als Pilz wahrnehmen.
Ah, okay. Also ich habe tatsächlich mir nur angeschaut, wo es herkommt und dass das Wort Schwammerl tatsächlich aus dem althochdeutschen Swamp kommt, das verwandt ist mit Sumpf und dass das aber der Pilz aus dem lateinischen Boletus entstanden ist. Aber ich finde es cool, dass du das sagst, weil die Unterscheidung hätte ich so nicht zusammengebracht. Danke.
Ja, wie gesagt, ich habe mich mit den zwei Begriffen nicht wirklich beschäftigt, aber das ist so mein Zugang zur Frage gewesen. Das aber es klingt das andere viel logischer, wissenschaftlich gesprochen.
Der Pilz?
Nein!
Oder das ist
der Pilz und das Wampen. Also es klingt irgendwie logischer.
Naja, aber es ist ja das Gleiche. Es ist ja nur, wo es herkommt. Das eine ist der Dialekt und das andere ist das hochdeutsche Wort.
Also. Schwammerl ist halt so dieser Austriazismus, ne? Also das ist so,
ja, voll.
Wenn man nicht verstanden werden will, dann sagt man Schwammerl.
Ja,
also im Süden von Bayern.
Muss man aufpassen, ja, ob die Leute so sozialisiert sind, weil dann müsste ja theoretisch eigentlich der Pilz eher im Süden und die Schwammerl eher im Norden sein, weil die Swampen ist ja, glaube ich, auf Schwedisch, glaube ich, heißen die Pilze Swampen.
Oder das wusste
Sprachen
ich gar nicht.
Oben, ich verwechsel. Ja, da heißen sie, ich glaube, Schwedisch ist es. Aber wie gesagt, ich bin keine Sprachexpertin, das heißt, es kann auch Norwegisch oder Finnisch sein. Und ich verwechsel es. Aber ja, ich weiß, das ist. Ja, aber ich bin Mikrobiologin, keine Sprachwissenschaftlerin. Aber eben.
Also du bist auch in die Biologie gegangen, weil Sprache nicht dein Ding war.
Genau.
Aber das ist ein guter Punkt, dann werden wir da ein bisschen sozusagen quer durch alle Disziplinen ein bisschen was zusammensammeln an vielleicht der einen oder anderen. Da hat sicher schon wer irgendwie was drüber geschrieben. Und dann werden wir euch das in die Shownotes hauen, damit da wirklich keine Fragen bezüglich Schwammerl und oder Pilzen offen bleiben. Dann gibt's eine Frage, die finde ich total super. Ich liebe sie. Es ist großartig. Und zwar von der Laura Liest auf Instagram. Und die möchte wissen, stimmt es, dass Schwammerl miteinander kommunizieren, ähnlich wie Bäume?
Das ist eine sehr gute Frage. Die kurze Antwort ist ja. Die lange Antwort ist, es ist kompliziert. nein, also Pilze, wie im Prinzip jeder Organismus in der Umwelt, kommunizieren miteinander. Und bei Pilzen gibt es ganz verschiedene Arten, wie sie miteinander kommunizieren. Eine kann sein über volatile Sachen, also Substanzen, die sie sozusagen ausdünsten und die aufgenommen werden dann von Pilzen in der Umgebung und die dann halt, diese Volatilen führen dann zur Reaktion bei den anderen Pilzen. Das ist einmal so diese indirekte Kommunikation. Dann gibt es aber auch wirklich, wenn Pilze aufeinandertreffen, dann kommunizieren sie auch miteinander, weil sie erkennen sich und es führt zu einer Reaktion. Das passiert natürlich alles immer auf der Ebene von einzelnen Zellen. Also immer die eine Zelle, die auf die andere Zelle trifft, spricht miteinander. Das heißt, es sind natürlich dann immer Moleküle, die diese Kommunikation machen. Also so gesehen sprechen Pilze miteinander, kommunizieren miteinander. Das geht auch über sehr weite Distanzen. Also wir haben jetzt gerade einmal Versuche im Labor gemacht, wo wir uns das angeschaut haben, wie sich zwei Pilze beeinflussen. Und die werden dann sozusagen in zwei Gefäße gegeben. Dann werden diese Gefäße verschlossen und nur über einen dünnen Schlauch kommen die miteinander in Kontakt. Und da sieht man, dass sich das Wachstum der Pilze komplett verändert, je nachdem, welcher Partner im anderen Gefäß ist. Also die können da auch wirklich über weite Strecken miteinander kommunizieren. Jetzt, dass sie wirklich sagen, Servus, das machen sie nicht. Aber wie gesagt, diese Kommunikation gibt es. Und dann gibt es noch ziemlich was Cooles, das ist vor ein paar Jahren publiziert worden, dass es eben auch so elektronische Reize gibt. Und da, glaube ich, kommt diese Frage her. Es gibt ja so Pilze, da ist gemessen worden von einem Biophysiker, glaube ich, ist der. Dass Pilze, wenn man sozusagen Elektroden hineinsteckt, dann haben die immer diese gleichen Abfolgen von elektrischen Impulsen. Und der hat so bis zu 50 Wörter, unter Anführungszeichen die Wörter, bei Pilzen festgestellt, das sind immer wiederkehrende elektrische Signale. Und der hat dann halt postuliert, dieser eben Biophysiker, dass das eine Art Sprache ist, wie über lange Distanzen Informationen übertragen werden kann. Also ich finde das ganz eine spannende Theorie eigentlich, was da aufgestellt wurde, und wir werden dann eh sehen, wie sich die in der Realität dann auch irgendwie überprüfen lässt.
Ja, aber ich finde das diesen Gedanken allein nicht. Also finde ich irgendwie, das ist schon ziemlich gut. Weil Kommunikation nicht auch was ist, was man irgendwie so, wo man glaubt, das ist was Menschliches, und darüber hinaus, also quasi wir als Krone der Schöpfung sind die Einzigen, die sowas wie Sprache beherrschen.
Kommunikation gibt es eben, wie gesagt, überall. Und das ist ja dann auch diese Grundlage für diese Pilzmusik, die man eben öfter auf Instagram sieht auch.
Oh ja.
Das sind genau diese elektrischen Signale.
Was habe ich verpasst? Pilzmusik? Bitte klärt mich auf.
Wir haben gerade über Pilzkommunikation, über elektrische Signale gesprochen, und es gibt ja auch auf Instagram und TikTok sieht man das immer wieder, dass Menschen Elektroden in die Pilze hineinstecken und die dann irgendeine tolle Musik machen. Und das beruht eben unter anderem darauf, dass es eben über elektrische Gradienten im Pilz zu irgendwelchen Signalen kommt.
Ich glaube, ich muss auf Instagram nach Pilzmusik suchen. Fasziniert mich völlig. Ich würde aber noch gerne eine Frage stellen, wenn wir schon bei diesen ganz, ganz seltsamen Dingen sind, die Pilze tun. Denn die Sophie hat gemeint, also die hat gesagt, sie stellt eine ganz wüste These auf. Sie ist der Meinung, Pilze kommen ja überhaupt gar nicht von der Erde, weil die sind so seltsam und sind ja mit den Pflanzen irgendwie überhaupt nicht verwandt. Und was ist da evolutionär komplett anders gelaufen? Und wie sicher sind wir uns, dass Pilze tatsächlich von der Erde stammen?
Also prinzipiell sind wir uns da sehr sicher, dass sie von der Erde stammen. Weil sie haben ganz eine andere Entwicklungsgeschichte wie die Lebewesen, die meisten Menschen so kennen. Aber wenn wir uns die Entwicklung der Zellbiologie, also wie so eine Zelle aufgebaut ist, aus welchen Bestandteilen die besteht, wie die funktioniert und auch die DNA, also die genetische Information von Pilzen und zum Beispiel Menschen oder Pflanzen anschauen, dann sieht man ganz deutlich, wie sich das Ganze über die Zeit entwickelt hat. Wir sprechen da in der Biologie sozusagen vom LUCA, also den Last Universal Common Ancestor, also der letzte gemeinsame Vorfahr aller Zellen. Und der ist dann irgendwann zu sogenannten LICA geworden, also der für die Eukaryonten, was ich vorher schon erwähnt habe, diese Trennung zwischen Bakterien und eben Eukaryonten. also etwas komplexer gebauten Zellen. Und da kann man dann wirklich schön anhand von dem Aufbau der Zellen, der Funktion der Zellen, verschiedenen Zellbestandteilen einfach sagen, dass die alle den gleichen Ursprung haben und dass Aliens keine Finger im Spiel gehabt haben. Also zumindest nicht mehr da.
Keine Schwammerl from Outer Space.
Da gibt es sogar einen Film. Da gibt es einen Film, der ist aber, der fällt unter Schläferz. Also der ist, aber da gibt es einen Film, der ist aber furchtbar. Da ist eine Raumstation und die wird dann von den Pilzen überwachsen und dann fühlen sich die Frauen zu den Männern aus der Station ganz extrem hingezogen. Und also es ist wirklich ein furchtbar schlechter Film. Aber lustig.
Okay, er kommt in die Shownotes. Den suchen wir aus. Fantastisch. Dankeschön für den Filmtipp.
Ja, bitte Qualitätsfernsehen.
Absolut. Wir sind ein sehr qualitätsvoller Podcast, aber wir sind auch sehr offen gegenüber Trash und Absurditäten. Mhm. Also wer uns bisher gehört hat, weiß das auch. Es gibt dann noch eine, also jetzt gehen wir quasi back in die 80er. Also das ist natürlich, ist diese Frage auch gekommen. Es hätte mich gewundert, wenn sie nicht gekommen wäre. Was hat Tschernobyl, also dieser Reaktor Super-GAU, mit der Pilzwelt gemacht? Also wie hat sich das, welche Auswirkungen auf das Myzel hat es gegeben? Wie hat sich das auf den Waldboden ausgewirkt? Man kennt das ja bis heute teilweise, diese Dinge. Man kann bis heute keine Schwammerl essen, weil das einfach immer noch nachwirkt. Und ja, ist barfuß im Wald damals gefährlich gewesen? Ist es heute noch gefährlich gewesen? Ist es heute noch gefährlich? Und inwieweit strahlen Schwammerl überhaupt? Also ist an dem, dass die diese Strahlung besonders gut aufnehmen und auch abgeben, ist da was dran?
Also prinzipiell ist da sehr wohl was dran, weil bei diesem speziell nach Tschernobyl ist ja diese große Wolke mit diesem speziell Cäsium direkt über Teilen von Österreich abgeregnet, wo wir dann extrem hohe Cäsiumbelastungen hatten zu der Zeit in den Böden. Cäsium hat eine Halbwertszeit von, ich glaube, 36 Jahren. Aber das wäre noch einmal zum Überprüfen. Das heißt, inzwischen ist schon die Hälfte der Verstrahlung sozusagen weg. Weil Tschernobyl ist ja jetzt doch schon ein paar Jährchen her. Also diese Halbwertszeit ist vorbei. Das heißt, die Hälfte der Strahlung ist von Haus aus von diesem Cäsium schon weg. Das heißt, es wird eben immer weniger. Und der zweite Punkt, was Pilze machen, ist dieses Cäsium anreichern. Gewisse Arten, wie zum Beispiel der Maronenröhrling, haben in ihren Zellen Stoffe drin, die dieses Cäsium extrem gut aus der Umwelt aufnehmen können und dann auch anreichern. Das heißt, damals, 1986, war es und die Jahre danach, wo dieses Cäsium eben speziell in den oberen Bodenschichten war, war es sehr wohl wichtig, die Pilze nicht in großen Mengen zu sammeln und zu essen. So. Jetzt ist aber 86
jetzt,
fast.
Jetzt unterbreche ich ganz kurz mit einem Faktencheck. Halbwertszeit von Cäsium sind 30 Jahre.
30 Jahre.
Hab gerade nachgeschaut.
Ja. Dankeschön. Dankeschön.
Bitteschön. Wir wollen ja wissenschaftlich genau bleiben.
Ja, nein, wir wollen da ja genau sein. Also ich sage, das sind die Dinge, die müsst ihr normalerweise auch vorher noch schlagen. Aber wie gesagt, also das Tschernobyl ist ja jetzt 40 Jahre her. Das heißt, wir haben eine Halbwertszeit hinter uns. Und was noch passiert ist, ist, dieses Cäsium ist von den oberen Bodenschichten, hat sich das im Boden verteilt. Das heißt, diese akut hohe Strahlenbelastung, die es damals direkt nach diesem Fallout gegeben hat, hat sich jetzt im ganzen Boden verteilt und dadurch auch etwas verdünnt. Und darum ist jetzt auch die Strahlenbelastung an den meisten Orten, ist jetzt ganz wichtig, an den meisten Orten im Boden und auch in den Pilzen nicht mehr so hoch, dass das bedenklich ist. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Es gibt Pilze, die das extrem anreichern, eben wie dieser Maronenröhrling zum Beispiel. Den soll man in Gegenden, wo man weiß, dass sehr viel von diesem Cäsium in den Boden gelangt ist, nach wie vor nur in geringen Mengen essen. Andererseits ist die Panik, die auch jedes Jahr mindestens einmal durch die Medien geht, etwas, wie soll ich sagen, übertrieben ist jetzt das falsche Wort, weil ich meine, man soll bei diesen Dingen immer vorsichtig sein. Also ich bin immer eher Prävention statt danach irgendwie sagen, es wäre besser anders gewesen. Aber wir haben das einmal durchgerechnet, selbst wenn die Pilze extrem stark verstrahlt sind, müsste man 150 Kilo Pilze essen, um die gleiche Strahlendosis aufzunehmen wie bei einem durchschnittlichen Flug. Also so ein 3-Stunden-Flug. Also das heißt, man muss das dann auch immer wieder relativ sehen, weil ich sage, 100 Kilo Pilze isst kein Mensch auf einmal.
Das klingt jetzt auch nur mäßig dramatisch, muss ich sagen. Also, weil diesen Flug, den nimmt man ja dann vielleicht doch in Kauf und kümmert sich gar nicht weiter um die Strahlenbelastung dabei.
Ja, ganz genau. Und es ist auch irgendwo ein Röntgen oder was, das ist ja auch immer eine Strahlenbelastung. Also wenn man jetzt nicht sich nur von genau diesen Pilzen aus dem Fallout-Gebiet ernährt, sondern gelegentlich ein Schwammalgulasch isst oder gelegentlich einmal irgendwo im Wald ist und Pilze isst, also in einem normalen Ausmaß, also wenige Male im Jahr, dann braucht man sich deswegen, also bei uns zumindest, keine Sorgen mehr machen. Also da, ich würde jetzt nicht vielleicht aus Tschernobyl direkt die Schwammerl essen, aber
da würde ich dann, glaube ich, eher befürchten, dass ich ein giftiges Schwammerl erwische beim Pilze sammeln, als dass ich ein radioaktives erwische, wenn ich ehrlich bin. Vermutlich, wie schaut es denn da aus? Wie groß? Oder ich meine, man hört immer wieder, Leute vergiften sich mit selber gesammelten Pilzen. Wie gefährlich ist das eigentlich so? Jetzt in deiner professionellen Einschätzung.
Also, immer die Statistiken weiß ich jetzt leider nicht auswendig, aber es gibt, sagen wir mal so, es gibt sehr viele Pilzvergiftungen jedes Jahr, nur die meisten davon sind ziemlich harmlos, in dem Sinn, dass Leute Pilze essen, die zu gastrointestinalen Symptomen führen. Also das heißt, das wäre dann fürchterlich schlecht, man bekommt Durchfall oder irgend sowas in der Richtung. Also man ist einfach ein paar Tage schlecht beisammen, aber dann vergeht das Ganze ohne bleibende Schäden wieder. Die sind sogar sehr häufig. Gott sei Dank sind wenige Pilze bei uns im Wald wirklich so giftig, dass das zu lebensbedrohlichen Vergiftungen führt. Also immer, es gibt jedes Jahr 1-2 Fälle Knollenblätterpilzvergiftungen. Also die sind immer sehr tragisch, speziell wenn sie irgendwo Kinder involvieren oder was. Also es ist dann immer schlimm, weil die auch häufig dann bei uns am Institut aufschlagen. Und es ist dann nicht so toll, wenn dann irgendwo ein Elternteil dasteht, ein Pilz in der Hand und die Kinder sind im Krankenhaus. Nicht so cool. Auf der anderen Seite, Gott sei Dank, passiert sowas wirklich sehr, 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 sehr selten. Gefährlicher sind da eher dann die Vergiftungen mit eher unbekannteren Giftpilzen, wie diesem spitzbuckeligen Raukopf. Der wird nämlich, das ist so ein großes Schwammerl, also so groß heißt ungefähr so 10 cm groß. Und der wird gelegentlich mit diesen Magic Mushrooms verwechselt, weil die Leute irgendwas sammeln, was spitzbuckelig ist und braun. Und dann denken sie sich, mal super großes Schwammerl. Das Problem ist aber nur, der macht irreversible Nierenschäden. Und das ist dann wieder nicht so toll, wenn man dann statt bunte Farben die Dialysemaschinen piepsen sieht. Also die sind ein bisschen gefährlicher und darum warne ich da immer, dass man, wenn man einseitig mykologisch interessiert ist, schauen sollte, dass man irgendjemanden zumindest bittet, dass er einem hilft, die Pilze ordentlich zu bestimmen.
In Wien kann man das beim Marktamt machen lassen, gell, Leute? Wenn ihr Pilze sammelt, wenn ihr Schwammerl sammelt, geht's nachher zum Marktamt und lasst das anschauen, was ihr da gesammelt habt. Ist auf jeden Fall ein guter Plan. Das bringt mich aber zu einer Frage.
In den Bundesländern, darf ich da noch schnell Werbung einhauen oder beziehungsweise es gibt es auch
unbedingt.
In den Bundesländern, weil soweit ich weiß, ist in Linz auch das Marktamt, also in Oberösterreich, beziehungsweise in Vorarlberg und Tirol gibt es zusätzlich zum Marktamt noch Pilzvereine, die eben auch regelmäßig während der Pilzsaison, da kann man hingehen und kann sich seine Pilze bestimmen lassen. Also wenn man nicht sicher ist, schaut bitte, wo in eurer Nähe solche Vereine sind oder irgendwelche Institutionen, lasst die Pilze anschauen. Weil es ist 100-mal besser, einen Tag mit dem Gulasch zu warten, wie dann wochenlang im Krankenhaus zu liegen.
Das definitiv. Ich finde, Krankenhaus sollte man sich ersparen, wenn man kann. Das bringt mich aber, weil du nämlich gerade die Magic Mushrooms erwähnt hast, noch zu einer Frage, die auch auf Blue Sky kam. Welche Shrooms sollte man zuerst probieren? Hab gehört, es gibt da Leute, die wiegen ganz genau Nährstoffe und Wasser ab, damit die Wirkstoffdichte konsistent bleibt. Der Tobias hat das gefragt. Sollte man Shrooms probieren, die man im Wald so findet? Oder wäre so deine Meinung, das vielleicht einfach eher zu lassen? Ich weiß es ja nicht. Also so als Profi halt.
Also ich persönlich würde mich nicht drüber trauen, einfach weil diese ganzen Magic Mushrooms einfach auch sehr unberechenbar sind, gerade was die Dosierung anbelangt. Wenn man jetzt schon unbedingt der Meinung ist, dass man das versuchen muss aus irgendeinem Grund, wie gesagt, also dann wirklich nur, wenn man sich 100% sicher ist, was die Pilze sind. Also bitte irgendwo bestimmen lassen. Also wir haben auch schon Fälle gehabt, wo mehrere 17-, 18-, 19-jährige Pilze im Internet gekauft haben und die dann genau diesen spitzbuckeligen Raukopf bekommen haben. Also ich sehe halt immer nur diese Seite, darum bin ich da kein großer Fan von diesen ganzen Magic Mushrooms. Sagen wir es mal so. Ich weiß aber auch, dass man die Leute nicht abhalten kann von so Experimenten. Also wenn, dann bitte immer schauen, dass man die Pilze ordentlich bestimmt hat und auch, dass irgendwo jemand auf einen aufpasst, weil gerade diese Halluzinationen, die durch diese Magic Mushrooms erzeugt werden, können eben sehr leicht ins Negative ausschlagen. Und es kommt auch oft in 2 bis 3 Wellen. Und wenn man dann irgendwo schon im Auto sitzt, weil man halt dann nach der Party heimfährt und dann plötzlich fängt die Straße an, Wellen zu schlagen, ist das auch weniger empfehlenswert. Also
klingt leicht suboptimal,
zur Vorsicht raten.
Das bestätigt mich auch wieder in dem, was ich vor jetzt dieser Aufnahme schon gedacht hatte, von der Uni her, von den Leuten, mit denen ich zu tun hatte. Je mehr jemand über Schwammerl und Pilze weiß, desto weniger sind sie Fan davon, dass irgendwer einfach irgendwelche isst.
Ja, also einfach irgendwelche Pilze essen ist sowieso keine gute Idee. Das geht meistens nicht gut aus. Und wenn man nur am Klo sitzt, eine Woche lang.
Wie ist denn das beim Fliegenpilz? Weil das ist ja so das Symbol für den Giftpilz. Was macht denn der? Also ist der wirklich so böse oder so gefährlich? Oder gibt es dann nicht nur weitaus gefährlichere als den Fliegenpilz?
Also der Fliegenpilz selber ist nicht so wahnsinnig gefährlich, wenn man jetzt nicht hunderte von Kilos isst wieder. Also immer die Dosis macht das Gift. Mhm. Aber wenn man jetzt, weil der Fliegenpilz wird ja auch als Rauschpilz absichtlich verzehrt, selten, dass es unabsichtliche Fliegenpilzvergiftungen gibt. Aber die Symptome sind da meistens, dass einem eben zuerst übel wird, und zwar richtig übel, was man so in der Literatur liest, und dann gleicht das Ganze einem sehr starken Alkoholrausch. Also mit so Bewusstseinserweiterung und eben auch, aber sehr ähnlich, eigentlich vergleichbar mit so einem Alkoholrausch, wie es beschrieben wird. Und das ist eben dann dieses typische vom Fliegenpilz, das ist diese Ibotensäure, die vermutlich diese Wirkung hat. Und ja, also von dem her, der Fliegenpilz, wenn jetzt jemand aus Versehen ein Fliegenpilz isst, dann wird ihm eben in der Regel übel und dann sieht man bunte Bilder und wenn man den Rausch ausgeschlafen hat, dann ist man wieder vollkommen hergestellt.
Okay, aber ich schätze, so wie es bei sehr vielen Substanzen ist, wenn man irgendwie eine Vorerkrankung hat, vorbelastet ist, geschwächt ist, kann das natürlich dann umso blöder enden.
Ja.
Ich würde gerne noch beim Fliegenpilz bleiben, weil wir haben noch eine Frage offen, die uns auf Instagram erreicht hat, und zwar von der Sofal. Die fragt, warum ist der giftige Fliegenpilz ein Glücksbringer? Also warum wird der eigentlich als Glücksbringer verkauft oder übergeben zu Silvester?
So, ja, das ist jetzt halt mein Lieblingsthema.
Yay.
Ja, also da sind wir jetzt wieder disziplinenübergreifend. Deshalb bleiben wir ja jetzt genau bei diesem Rauschzustand. Und Fliegenpilze wurden in verschiedenen nordischen Kulturen auch für rituelle Handlungen verwendet, also von den Schamanen. Und eine der wichtigsten Ereignisse in diesem Jahreskreis war die Wintersonnenwende, wo eben diese Stürme übers Land gepeitscht sind, die wilde Jagd sozusagen über den Himmel gezogen ist. Und um eben in dieser Zeit sozusagen dann die Erleuchtung zu finden, wurden eben diese Fliegenpilze verwendet. Als dann eben die katholische Kirche sich durchgesetzt hat, ist es dann eben auch so gewesen, dass alle diese Rituale verboten wurden und so weiter. Und es hat sich dann halt auch Weihnachten und Neujahr um diesen Zeitpunkt herum angesiedelt. Also sagen wir es mal so. Und dieses Symbol des Fliegenpilzes hat sich aber dann gehalten. Also auch am Glücksbringer, am Weihnachtsbaum, als Glücksbringer fürs neue Jahr. Und so hat sich dieser Fliegenpilz als Glücksbringer gehalten, weil der eben diese Erleuchtung gebracht hat in dieser dunkelsten Zeit, bevor dann Tag und Nacht wieder umgedreht haben. Und dieses Symbol hat sich eben gehalten dann als Glücksbringer. Und er ist halt auch einfach wunderhübsch, das kommt ja auch noch dazu.
Ach, ich liebe Interdisziplinarität. Cool.
Es ist großartig, Kultur, es ist großartig.
Biologie, alles zusammen, ja, bis hin zur Theologie, großartig.
Skandinavistik.
Skandinavistik, ja, kreuz alles. Und quer durch den Gemüsegarten.
So fein. Du hast jetzt zweimal einen Schwammerl, einen Pilz erwähnt, denn wie hieß der nochmal, der bucklige?
Der spitzbucklige Raukopf.
Ich finde ja, spitzbuckliger Raukopf ist ein wunderbares Schimpfwort. Das trifft allerdings jetzt nicht nur auf diesen Pilz zu. Du lachst, du weißt schon genau, worauf ich hinaus will. Ich finde ja, Pilznamen, und ich bin nicht die Einzige, das Internet ist auch schon drauf gekommen, Pilznamen eignen sich ganz hervorragend, wenn man jemanden beschimpfen will, aber dabei nach Möglichkeit nicht andere Bevölkerungsgruppen gleich beleidigen. Und mir wäre da jetzt zum Beispiel noch der fransige Wulstling eingefallen oder der behangene Düngerling oder der blutplättrige Hautkopf. Was ist dein liebstes Schimpfwort mit Pilzbezug?
Oh, das ist schwierig. Das ist sehr situationsabhängig. Aber es gibt bei den Pilzen nämlich wirklich so viele schöne Namen. Aber ich finde auch die Schleimfüße, da gibt es mehrere, die finde ich auch immer besonders nett. Dann gibt es auch Wasserköpfe, also das gibt es auch. Was gibt es noch? Das ist schwierig. Gibt es so viele und mir fällt dann eigentlich meistens spontan immer was anderes ein, wenn ich was brauche.
Ich mag ja auch die Milchlinge als Beschimpfung, die Milchlinge, der Wimpernmilchling oder so.
Aber wie kommen diese Namen überhaupt zustande? Also das ist schon, damit sind MykologInnen einfach so unglaublich kreativ? Oder wie kommt's? Weißt du da was dazu?
Das ist oft einmal, die Pilze haben ja in der Wissenschaft eigentlich lateinische Namen. Also zum Beispiel diese Hautköpfe oder die heißen Crotinarius, die Gattung. Also Schleierlinge. Weil sie eine Crotina haben, Schleier, und das geht dann immer aufs Lateinische zurück oder in den meisten Fällen aufs Lateinische zurück. Und dann steht man halt da mit irgendeinem sperrigen lateinischen Namen muss denn dann irgendwo, wenn jemand da steht, was ist denn das für Pilz? Und ich sage dann, das ist, keine Ahnung, jetzt muss ich mir gerade dann ausdenken, das ist Amanita phalloides, das wäre der Knollenblätterpilz, und Amanita phalloides ist dann halt doch sehr viel sperriger, wie zum Beispiel, wenn ich sage, das ist der Knollenblätterpilz. Gibt dann aber auch Pilze umgekehrt, wo der lateinische Name sogar die schönere Beschimpfung wäre, wie zum Beispiel bei der Stinkmauchel. Die hat nämlich auf Latein noch viel den schöneren Namen, die nennt sich nämlich Phallus impudicus.
I love it.
Und dieser Name ist von Karl von Linné gekommen, und Karl von Linné hat gern so ein bisschen geschweinigelt, wo er diese binäre Nomenklatur, wie das Ganze heißt, diese lateinischen Namen eingeführt hat, weil zum Beispiel die Orchideen, das bezieht sich ja auf Ochis, also die Hodenblume.
Tja.
Also der hat da überhaupt etwas, also der Erfinder dieser Taxonomie hat schon begonnen mit dieser, ich sage jetzt Schweinigelei, und ja, es war halt dann sehr häufig auch, wurde diese Taxonomie in Klöstern weitergeführt, und man sieht es dann teilweise auch an den Namen, sagen wir es mal so.
Naja gut, und wie uns die Geschichte lehrt, in den Klöstern ging es sehr oft sehr lustig zu, aber nicht unbedingt heilig.
Richtig. Da gibt es Bresaola, hat der geheißen, einen italienischen Mykologen, der war eben auch in einem Kloster. Und der hat immer, wenn er neue Pilze gefunden hat, die dann an seine Klosterbrüder verkocht und hat dann dazu geschrieben, essbar oder nicht essbar.
Ah, Menschenversuche, gleich einfach
die meisten
so.
Haben sie überlebt. Ja.
Die meisten.
Ja.
Ich wollte noch einmal kurz zu diesen Pilznamen zurück, nämlich ich war jetzt im Urlaub, campen waren wir und wandern und dann sehen wir einen Schwammerl im Wald stehen und ich bin draufgekommen, ich habe keine Ahnung gehabt, was das war, aber alle, die mitgewandert sind, hätten mir sofort geglaubt, wenn ich irgendeinen erfundenen Namen genommen hätte, weil diese Namen alle so kreativ sind. Also das war irgendwas Schwarzes, ja, mit irgendeiner Schleimschicht. Und wenn ich das jetzt den schleimigen Teufelsröhrling genannt hätte, hätte mir das jeder geglaubt. Also ich habe den Eindruck, diese Namen sind einfach so wahnsinnig beschreibend, weil sie eben vor den lateinischen Namen da waren. Weil es für die Leute wichtig war, so, hey, denn das Schwammerl ist nicht, was welches, ja, dass da so schleimig aussieht, diese Galert irgendwas, ja, dass das daher kommt mit den Namen.
Ja, beziehungsweise eben einerseits wirklich das auch, dass sehr viele Pilze, einfach die Leute wollen ja einen Namen, mit dem sie was anfangen können. Und mit dem Latein kann keiner was anfangen. Und das spiegelt sich dann aber auch wieder, was es oft schwierig macht, weil wenn wir bei der Pilzberatung sind, kommen halt gelegentlich auch Touristen vorbei, also Menschen, die von woanders her stammen, wie aus der Tiroler Gegend, wo wir sind. Und die haben dann ganz andere Pilznamen. Die kommen dann mit einem Pilz und sagen jetzt, ja, das ist der und der. Und ja, okay, was soll das sein? Und dann mit Diskussion erkennt man dann, was die als diesen Pilz bezeichnen. Also, weil zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe da jetzt eher, glaube ich, gerade gestern oder vorgestern was zum Eierschwamm mal gepostet und was da für verschiedene Namen drunter sind. Also das Rehal, der Zachling, der Pfifferling, Eierschwamm mal etc. etc. Also es sind so viele Namen gekommen und das macht es halt dann auch insgesamt wieder schwierig, wenn dann jemand da steht und dir Schwamm mal hinhält und sagt, das ist das und das. Also die lateinischen Namen haben schon ihren Sinn, aber für die Menschen sind sie halt nicht zugänglich.
Aber da kann man ja, ist ja total einfach in Zeiten von KI, da kann man ja ChatGPT fragen.
Bitte!
Da wäre er sicher kreativ beim Namen finden.
Aber zu ChatGPT, du hast da
letztens
frei gepostet. rantigen Post zu KI und Schwammerlbestimmung. Gute Idee, ja, nein. Frage.
Nein. Also es ist einfach so, immer, es ist sehr verlockend, weil zum Beispiel bei Pflanzen funktioniert das ja inzwischen ganz gut. Man macht ein Foto und man bekommt eine Bestimmung, die irgendwo ungefähr in die Richtung geht, wo man hin will. Mit diesen ganzen Apps und auch der KI ist man halt versucht, man lädt da ein Bild hinein oder eine Beschreibung von dem Bild hinein und dann hofft man, dass man irgendwas zurückbekommt und wie das halt bei der KI so ist, irgendwo spuckt sie schon aus. Also ist nur halt die Frage, was. Und in den letzten Wochen haben wir einige Apps getestet, also mein Mann und ich, und auch eben mit der KI etwas gespielt, was so Bildbestimmung angeht. Und naja, also wenn ich dann die KI, also wenn ich so viel eingebe, dass die KI ein sinnvolles Ergebnis liefert, brauche ich die KI nicht mehr, um ein Bild zu bestimmen. Und darum finde ich persönlich das total gefährlich, weil sie eben auch wieder den spitzbuckeligen Raukopf, weil ich ihn jetzt ja schon die ganze Zeit erwähne. Wenn ich den eingebe, dann sagt die KI, ah, das ist ein Maronenröhrling und fragt mich gleich, ob ich ein Rezept dazu haben will. Und das ist dann natürlich nicht so cool, wenn Leute dann denken, ah, die KI wird das schon wissen, weil immer, da bin ich jetzt nicht die Berufenste, aber die KI halluziniert halt einfach irgendwas her. Und wenn sie mir dann sagt, ja, da kocht da super Gulasch damit, ist das halt nicht so toll. Weil dann die Nierenbiopsie bei uns am Institut landet und wir dann feststellen dürfen, ob die Nieren kaputt sind oder nicht. Und das mag ich nicht.
Klingt eher nicht nach einer besonders guten Idee, das zu verwenden, so?
Nein.
Ich habe, ja, du kennst mich ein bisschen als, mein Vergangenheits-Ich war auf einer Waldorfschule und ich habe mir rausgesucht, was ich in meinem Heft gelernt habe über die Pflanze und ich habe mir über die Pilze, Entschuldigung, und ich habe mir rausgesucht, was Steiner dazu sagt. Ich habe gedacht, ich hau dir das jetzt noch um die Ohren, dann kannst du richtig lachen. Das erste war mal, dass Steiner die Pilze als unfertige Pflanze bezeichnet, weil sie zu schnell gewachsen ist und dadurch nicht die Zeit hat, Blätter auszubilden und also alles richtig zu machen, weil die Erde, wenn sie einen Pilz erschafft, quasi die Kraft eines Baumes in sich behält und nur ein Schwammerl macht. Klingt das jetzt wissenschaftlich eher nach einer plausiblen Idee oder eher so nach Humbug?
Also ich könnte jetzt schon versuchen, da irgendwo eine wissenschaftliche Idee hineinzufinden, weil es ist ja, nein, das Problem ist ja, es ist wieder genau so komplett daneben, aber doch irgendwie an der Realität dran, dass das genau wie bei vielen dieser Schwurbelsachen richtig gefährlich ist eigentlich. Weil es ist ja, dieser Pilz steht oft mit dem Baum in Verbindung und sie tauschen Energie aus und der Pilz braucht eben nicht dieses Chlorophyll, um die Energie aus dem Licht zu gewinnen. Also ich sage, das ist wieder genau so viel eigentlich, wo Menschen, wenn sie jetzt nicht wirklich ein tiefes Wissen haben über Pilze, finden könnten, ja, das klingt plausibel, die halt irgendwie nur einmal was über Pilze gehört haben. Und das ist eben dann immer das Gefährliche an so Sachen, weil seit jetzt natürlich ein vollkommener Unfug. Also, aber es ist halt wieder genau so nahe an der Wahrheit oder noch so nahe an der Wahrheit, dass es genügend Leute gibt, die das dann wieder nicht hinterfragen. Also das finde ich halt am gefährlichsten an so Dingen.
Ja, voll. Aber dann sage ich dir jetzt auch noch, was der Steiner, da zitiere ich jetzt noch Steiner, das mache ich auch manchmal, kriege ich wieder einen Hall, Quatti. Ist nur ein kurzes. Steiner sagt dazu, Achtung Schwurbel, Pilze sind ungemein schädlich. Sie enthalten hemmende Mondkraft. Und alles, was auf dem Mond entstanden ist, bedeutet Erstarrung. Also man soll keine Pilze essen, weil die Schwammerl vom Mond kommen. Und da wären wir jetzt wieder bei dem, was die Sophie gefragt hat mit den Schwammerl und den Aliens. Also, sprich... Schwammerl vom Mond.
Ja, ich meine, es gibt ja Menschen, die Schwammerl nach Mondphasen sammeln.
Was sagen wir da dazu?
Also, das, was wir zu den Mondphasen sammeln, es ist ja tatsächlich so, dass sehr häufig einfach aufgrund von gewissen biologischen Gegebenheiten tatsächlich die Schwammerl in 2-3 Wellen kommen. Und diese Wellen auch immer irgendwie mit den Mondphasen übereinstimmen. Also wenn sie jetzt nach der richtigen Mondphase machen, unter Anführungszeichen, in dem Jahr haben sie viele Pilze. Wenn sie es in
aber
der falschen
erwischen, nicht,
dann sind die Pilze halt an einem anderen Punkt. Nein, das ist nicht wissenschaftlich.
Und das ist auch nicht jedes Jahr gleich, dass die Mondphasen...
Nein,
es ist einfach nur zufällig.
Es wird zwar schon vermutet, dass der Vollmond, weil ja da mehr Licht auf die Pflanzen kommt, die Physiologie der Pflanze ein bisschen beeinflusst, dass das einen geringen Einfluss auf die Pilze hat. Aber ich habe noch keine einzige Studie gefunden, wo das zumindest so belegt ist, dass ich das auch glaube. Weil korrelieren kann ich gleich einmal Daten.
Ich wollte gerade sagen, Korrelation und Kausalität.
Genau.
Jo.
Genau.
Und vom Mond, nur dass wir das nochmal abschließend klären, vom Mond kommen die Schwammerl auf jeden Fall nicht. Ja? Auch nicht, wenn man sie nach Mondphasen sammelt. Die Schwammerl kommen von der Erde. Evolutionär hier bei uns entstanden. Völlig klar und einleuchtend.
Ja.
Kein Mond, keine Aliens, okay? Nicht, dass dann irgendwer sagt, wir haben gesagt, Aliens. Das kommt. Wir hätten gesagt, die Schwammerl sind Aliens oder kommen vom Mond oder so.
Kein Mond, keine Aliens und Schwammerl wachsen bei allen Mondphasen und wenn man Glück hat, sammelt man bei der richtigen.
Das ist so, als würde man irgendwie mit zugehaltenen Augen einen Pin in ein Telefonbuch stecken und dann der Meinung sein, dass diese Person, die man dort erwischt hat, weiß ich nicht, die Liebe des Lebens ist. Also,
ja.
Kausalität und Korrelation. So wichtig. Ja. Apropos Alien. Das ist nämlich, jetzt hätte ich fast noch eine Frage vergessen. Und zwar eine Frage, die mir face to face mitgegeben worden ist und die habe ich fast vergessen, um Himmels Willen. Da hätte ich mir jetzt einen gröberen Ärger zugezogen. Und zwar diese, es gibt ja diese Schleimpilze.
Ja.
Habe ich das richtig gelesen, dass das Einzeller sind? Und
genau.
Was ist denn also, das für ein absonderliche Laune der Natur?
Ja, also Schleimpilze sind ja jetzt, da sind wir jetzt wieder genau bei dem, sind eigentlich pilzähnliche Organismen. Das heißt, die sind eigentlich mit Pilzen so verwandt, wie Pflanzen mit Pilzen verwandt sind. Also ganz entfernt verwandt noch. Also das ist wirklich ganz was anderes. Aber diese Schleimpilze, die sind extrem faszinierend. Das sind am Anfang ihres Lebens einzelne Zellen, die irgendwo im Boden so vor sich hin zellen und irgendwelche anderen Bakterien und Nährstoffe auffressen im Boden. Und irgendwann beginnen die sich zusammenzuschließen. Und wenn sich 2, 3, 4, 5 von diesen Schleimpilzzellen treffen, dann geben die ihre Eigenständigkeit auf und verschmelzen zu einer riesigen Zelle. Also wenn sich die treffen und wenn sozusagen die Umweltbedingungen richtig sind, dann geben die ihre Eigenständigkeit auf und ziehen dann als ein Rudel von diesen vorherigen Zellen, als eine gigantische Zelle durch den Boden, können so natürlich viel größere Gebiete nach Nahrung absuchen. Und was dann auch noch ganz spannend ist, ist, manche dieser Schleimpilze, da werden dann Sporen gebildet, die dann diesen Schleimpilz wieder weiter verbreiten. Und es gibt da auch eine richtige Hierarchie in diesen Einzelzellen dann für die einzelnen Zellkerne, die noch bestehen bleiben, wer dann zu einer Spore wird und wer nicht. Und da werden dann auch soziologische Modelle angewendet und getestet anhand von diesen Sporen. Also das ist total cool.
Gibt es die bei uns, also hierzulande, diese Schleimpilze?
Ja, die gibt's überall. Das ist dann oft so das, wenn man so riesige, ist auch etwas, wo dann die Frage kommt, was ist denn der Alien in meinem Garten? Weil die oft ganz orange sind oder knallgelb oder die können dann pink sein und sind dann oft bis zu einem Quadratmeter groß und tauchen oft auf so feuchten Rindenmulch oder unter irgendwelchen Hecken, im Moos oder so, tauchen die dann ganz gerne nach dem Regen auf. Also die gibt es auch bei uns, die sind auch bei uns eben speziell nach dem Regen extrem häufig und ja eben, also auch wunderschön anzuschauen und sind dann eben so riesige, flatzige einzelne Zellen.
Und sagt diese, wenn das jetzt einzelne Zellen sind, riesengroß, die aus mehreren verschmolzenen Zellen entstanden sind, haben die dann mehrere Zellkerne oder wie funktioniert das oder lösen die sich auf?
Genau, die haben dann mehrere Zellkerne und irgendwann gibt es dann einen Reiz, wo die Zellkerne beginnen zu verschmelzen und das genetische Material nur mehr zu durchmischen und dann machen sie Sporen. Aber das ist dann
cool.
Eine riesige Zelle mit vielen Zellkernen und die krabbelt dann da, solange sie gute Bedingungen hat, querfeldein sozusagen. Also krabbeln ist Ding, also die bewegen sich jetzt nicht meterweise fort, sondern da reden wir schon, das sind tausendstel Millimeter große Zellen und auch wenn sie sich zusammenschließen, sind sie vielleicht 10 Zentimeter groß oder was im Normalfall. Also wirklich diese Quadratmeter großen Dinger, die sind extrem selten, aber die können sich dann halt da fortbewegen. Also man kann das ja auch im Internet wieder bestaunen, wenn man sieht, wie diese Schleimpilze Labyrinthe lösen und so, wie schnell sich die ungefähr dann fortbewegen können.
Cool. Aber ich weiß, Quati, du bist Horrorfan. Deswegen habe ich jetzt noch eine Frage. Es gibt ja diese extrem gruseligen Pilze, die so irgendwelche Schaben übernehmen. Und das bringt mich natürlich zu Last of Us.
Ja.
Und zu Zombies. Und jetzt will ich dann doch noch eine Meinung von dir haben zu so Dingen wie Schwammerl übernehmen Gehirne und machen uns zu Zombies.
Nein, aber diese Pilze von The Last of Us, um jetzt da auf das Thema zurückzukommen, diese Pilze von The Last of Us, die sind ja wirklich extrem faszinierend, weil die eben die Insekten infizieren und dann eben auch in dieses Gehirn wachsen. Und die Insekten bewegen sich dann entgegen ihrem normalen Reflex nach oben, klammern sich auf Grashalmen oder Blättern fest und dann wachsen diese Fruchtkörper aus dem Kopf oder aus anderen Teilen der Insekten hinaus und verbreiten dann ihre Sporen. Und der bekannteste ist der auf den Ameisen, weil der so wunderhübsch ausschaut und direkt aus dem Kopf heraus wächst. Den gibt es in unseren Breiten übrigens nicht, aber sehr viele seiner Verwandten. Aber diese Pilze infizieren eben Insekten. Und Insekten sind ganz was anderes wie wir. Also dass dieser Pilz dann wirklich wie bei The Last of Us so mutiert, dass er Menschen infiziert und bei Menschen genau diese Symptome auslösen. Also das würde jetzt in den Bereich extremst unwahrscheinlich einordnen. Aber insgesamt sind diese Pilze faszinierend und die haben ja auch einen Nutzen, nämlich im Pflanzenschutz. Denn diese Pilze können eben auch Schadinsekten infizieren und werden zum Teil auch gezielt ausgebracht, wie zum Beispiel gegen den Maikäferengerling. Gibt es da so einen Verwandten von diesem Zombie-Pilz und der infiziert diese Maikäferengerlinge ganz hochselektiv. Das heißt, wenn man irgendwo viele dieser Engerlinge hat, gerade speziell in geschützten Bereichen, wie so Steillagen im Alpinen und so weiter, und man bringt diesen Pilz aus, dann infiziert der im Boden diese Engerlinglarven, also nur diese Engerlinge und sonst nichts. Der lässt alle anderen Organismen im Boden in Ruhe. Die verpilzen, sterben ab, können keine Maikäfer werden und dadurch geht diese Belastung mit diesen Schädlingen zurück. Also auch wenn sie gerne für Horrorfilme verwendet werden, in der Realität haben die einen extrem praktischen Nutzen und helfen uns eigentlich Pflanzenschutz mit viel weniger chemischen Substanzen durchzuführen.
Gruselig, ich finde das total gruselig, aber gleichzeitig total
aber krass. So faszinierend und spannend, ja. Gell?
Ja, okay, die Schwammerl sind einfach super.
An diesem Punkt, liebe Sigrid, eine Frage, die wir allen unseren GästInnen stellen. Und zwar, wann hast du dir das letzte Mal what the fuck gedacht? Das kann jetzt als quasi im Positiven sein, weil es eine positive, schöne Überraschung war, keine Ahnung, Projektförderzusage, whatsoever. Es kann natürlich aber auch im ureigensten Sinn sein, so der What the fuck-Moment, wo du dir gedacht hast, um Himmels Willen, please don't. Wann war das letzte Mal bei dir, wovon du uns erzählen, uns und unseren ZuhörerInnen erzählen magst?
Also wo ich mir das letzte Mal im positiven Sinn gedacht habe, war, wo ich heute im Garten war und so eine große Gurke gefunden habe. Oh. Das war nämlich sehr positiv. Im negativen Sinn, wann habe ich mir das letzte Mal gedacht? Ja, im negativen Sinn eigentlich heute beim Autofahren, wo ich fast abgeschossen worden wäre. Weil ich fahre prinzipiell sehr selten mit dem Auto, wenn es nicht sein muss, aber heute waren irgendwie nur sehr verhaltenskreative Menschen unterwegs.
Okay, aber ist gut gegangen und nichts passiert, hoffentlich.
Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank.
Sehr gut. Erleichterung.
Bist du dann, wenn ich das fragen darf, weil ich bin ja dann so, wenn ich allein im Auto sitze, ich schreie dann und schimpf dann.
Welche Schwammelnamen hast du ihm gegeben?
Genau, welche Schwammelnamen?
In dem Fall habe ich ihm keine gegeben, weil mein Kind im Auto wohnt. Da muss ich Vorbild sein. Denken Sie mir's nur.
Pure Selbstbeherrschung.
Ja, das lernt man irgendwann, zumindest teilweise.
Bisschen lernt man es, ja. Ganz ehrlich, wenn Sie dann größer sind, es geht sehr schnell wieder weg. Sehr schnell. Liebe Sigrid, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen und mit uns zu plaudern. Gerne. Ich finde, das war wieder super spannend. Und mir bleibt noch, mich von den Hörenden zu verabschieden. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und hinterlasst uns doch eine Bewertung, wo ihr uns gefunden habt und folgt uns auf den sozialen Medien. Dankeschön, tschüss.
Ciao, Papa, und aufpassen beim Schwammerlsuchen.
Oh Gott, ja bitte, Ciao. Nicht ChatGPT fragen, nicht ChatGPT fragen. Tschüss.
Ciao. Ciao. What the